HR Info. Netzwelt.
Fake News, Hassrede und Datenskandale. Das Jahr 2018 war kein gutes Jahr für Facebook. Besonders der Skandal um das Analyseunternehmen Cambridge Analytica hat Facebook stark getroffen. Anfang des Jahres kam heraus, dass das Unternehmen Daten von Millionen Facebook-Mitgliedern benutzt hat, um detaillierte Persönlichkeitsprofile zu erstellen und die Nutzer mit zielgerichteter politischer Werbung auf Facebook zu beeinflussen. Die Enthüllung dieses Missstandes hat 2018 weltweit für Empörung gesorgt. Das Unternehmen Cambridge Analytica musste Insolvenz anmelden und Facebook einen immensen Image-Schaden hinnehmen. Doch das sollte nicht der einzige Skandal bleiben. Wie das Jahr 2018 für Facebook gelaufen und wie der Ausblick für 2019 ist, das ist das Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Mein Kollege Marco Schuler ist USA-Korrespondent mit Sitz direkt im Silicon Valley und er hat das ganze Jahr über Facebook beobachtet und auch immer wieder über das soziale Netzwerk berichtet. Markus, das Jahr 2018 hatte ja für Facebook sehr turbulent begonnen und zwar mit dem Datenskandal rund um das Unternehmen Cambridge Analytica. Vielleicht kannst du den Fall nochmal erläutern.
Das Unternehmen hat über einen Mittelsmann die Nutzerdaten von 87 Millionen Facebook-Mitgliedern abschöpfen können. Cambridge Analytica, so der Name des britischen Unternehmens, hat das Ganze dann Micro-Targeting getauft. Und mit diesen Daten soll es möglich gewesen sein, sogenannte persönliche Profile von Usern zu erstellen. Ganz genau lässt sich der Effekt natürlich nicht messen, ob das wirklich damit möglich war. Aber mit den Daten, die Cambridge Analytica da in der Hand hatte, konnte das Unternehmen nach eigenen Angaben jedenfalls seine Werbeanzeigen für Donald Trump und dessen Wahlkampf 2016 wohl genauer positionieren und bestimmte Wählergruppen, die zum Beispiel unentschlossen waren, besser erreichen. Ob das, wie gesagt, tatsächlich geklappt hat, das bestreiten in der Zwischenzeit aber einige Experten. Auch sollte man wissen, dass die ganzen Daten nicht sehr aktuell waren. Sie stammten nämlich aus dem Jahr 2015. Was aber wohl unstrittig ist, dass die russische Regierung wohl versucht hat, vor allem via Facebook massiv auf diesen US-Wahlkampf 2016 Einfluss zu nehmen. Das zeigt ein Bericht für den US-Senat, der in diesen Tagen der Washington Post auch in Auszügen vorliegt.
Kannst du denn sagen, inwieweit Facebook da versagt hat?
Ja, was wir jedenfalls deutlich sagen können, Facebook hat es wohl mit dem Schutz der Daten seiner Mitglieder nicht sehr genau genommen. Das konnten wir in den vergangenen Monaten anhand einiger Datenpannen beobachten. Man hat einfach geschludert, weil dem Unternehmen das Wachstum wichtiger war als der Schutz der Privatsphäre seiner Mitglieder.
Hat denn das Unternehmen da Konsequenzen in irgendeiner Art und Weise daraus gezogen? Also sind da Köpfe gerollt oder hat es sich öffentlich entschuldigt? Ist da irgendwas passiert?
Na, die Entschuldigungsarien von Mark Zuckerberg und seiner Führungscrew, die sind uns oder einigen von uns sicherlich noch gut in Erinnerung. Man hat in den vergangenen 6 Monaten mehrere tausend neue Mitarbeiter eingestellt. Die sollen das Netzwerk vor Hassrede und Propaganda besser schützen. Man hat zwischenzeitlich auch einen sogenannten War Room installiert. Facebook hat versucht, sich transparenter zu geben, aber alte E-Mails beweisen, die New York Times erst im vergangenen November ausgegraben hat, dass ein Geist in den Unternehmen herrscht, der bislang ein anderer war. Wie schon gesagt, Wachstum geht vor dem Schutz der Privatsphäre der Nutzer. Und das hat sich in den vergangenen Monaten eigentlich doch deutlich bewahrheitet.
Was ist so dein Gefühl? Ist das dieser Geist, kann man sagen, ob dieser Wachstum-Geist noch weiterhin vorherrscht oder ist da schon ein Umdenken in irgendeiner Art und Weise in Gang gekommen?
Ich glaube, wir sollten da weiterhin sehr, sehr skeptisch sein. In den vergangenen Jahren war es ja so, immer wenn irgendwas bei Facebook passiert ist, ein kleinerer oder größerer Datenskandal, hat das Unternehmen gesagt, oh, wir haben da einen Bockmist gebaut, wir haben einen großen Fehler gemacht und wir entschuldigen uns. Und jetzt setzen wir irgendwelche externen Experten ein, die uns helfen sollen, dass dieses Problem nicht mehr auftritt und wir geloben Besserung. Und wie man dann im Nachhinein sehen konnte, hat Facebook tatsächlich intern wenig unternommen und gedacht, naja, wir als nach außen sagen wir, wir tun was, aber intern hat man wohl sehr wenig oder manchmal auch gar nichts unternommen. Und das rächt sich jetzt. Das rächt sich jetzt, indem man sieht, dass das Unternehmen es nicht sehr ernst eben mit seinen Nutzern meint. Und naja, Facebook muss dafür jetzt einiges bezahlen. Insofern, dass es in Europa zum Beispiel ja massiv an Nutzern verloren hat.
Also da ist das Vertrauen so ein bisschen verloren gegangen, oder? Da habe ich das Gefühl.
Absolut. Ich denke, das war die schwerwiegendste Konsequenz für Facebook, war, dass es dem Ruf des Unternehmens deutlich geschadet hat. Der Skandal um diese mehr als 80 Millionen gestohlenen Nutzerdaten offenbart, wie Facebook eben lasch mit diesen privaten Nutzerdaten umgegangen ist. Und das rächt sich jetzt vor allem in Europa. Dort ist man in puncto Datenschutz einfach etwas empfindlicher als hier in den USA und im Rest der Welt. In den vergangenen 6 Monaten, da hat der Dienst in Europa wohl gut 2 Millionen Nutzer verloren. Auch der Gewinn ist seit dem Skandal zurückgegangen. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass Facebook eben viele neue Leute eingestellt hat, um besser mit solchen Skandalen fertig zu werden, um sein Netzwerk besser zu kontrollieren. Doch wenn man sich dann diese weltweite Entwicklung ansieht, dann geht es Facebook eigentlich recht gut. Zuletzt konnte es seine Nutzerzahlen von 2,23 Milliarden aktiven monatlichen Mitgliedern auf 2,27 Milliarden monatlich aktive Mitglieder ausweiten. Sprich, den meisten Menschen, die sich für Facebook entscheiden oder die Facebook derzeit nutzen, denen scheinen die Skandale ziemlich egal zu sein.
Das heißt ja so ein bisschen, möglicherweise in Europa gab es, ja, ich würde mal sagen, einen Imageverlust für Facebook, aber in anderen Teilen der Welt sieht das nicht so aus. Hat vielleicht auch mit dem ja einstigen Grundgedanken ja vielleicht von Facebook auch zu tun, sich miteinander vernetzen zu wollen, beziehungsweise die Menschen und den Menschen helfen, sich miteinander zu vernetzen. Das ist ja in anderen Teilen der Welt wahrscheinlich auch, ja, möglicherweise erstmal das, was an erster Stelle steht und an zweiter Stelle vielleicht der Datenschutz. Kann man das so sagen? In Europa hat Facebook erheblich an Image einbüßen müssen?
Ich glaube, dieser Einschätzung kann man durchaus zustimmen. Dort, wo Menschen stärker für das Thema Datenschutz sensibilisiert sind, reagieren sie auch stärker auf das, was Facebook dort macht oder eben unterlässt. Und dann, du hast es angesprochen, gibt es natürlich viele Entwicklungsländer, wo für die Menschen Facebook ein ganz wichtiger Kommunikationskanal ist, noch vielleicht wichtiger als das Telefonieren, eine wichtige Informationsquelle, wo viele Menschen ihre Informationen beziehen. Wenn man sich nur mal anguckt, als wir diese Flüchtlingskatastrophe hatten, haben viele Flüchtlinge sich eben via Facebook verständigt, weil das der einzig mögliche Kanal war. Und in vielen, vielen Ländern der Welt ist das so. Und klar ist, dass diesen Menschen da der Datenschutz erstmal egal ist. Auf der anderen Seite, diese Entwicklungsländer bringen Facebook zunächst einmal nicht so viel an Einnahmen. Der profitabelste Markt für Facebook sind nach wie vor die USA und Kanada. Dort nimmt Facebook am meisten Geld an und an zweiter Stelle dann Europa. Aber diese Entwicklungsländer, wo eben viele Mitglieder zurzeit herkommen, die sich für Facebook entscheiden, der bringt Facebook zunächst einmal nicht viel. Aber er macht sich natürlich auf dem Papier und für den Aktienkurs ganz gut. Nämlich man kann sagen, unsere Mitgliederzahlen sind weiter gestiegen, trotz dieses schweren Skandals und der in den vergangenen Monaten der anderen Skandale, die sich da ja auch noch ereignet haben.
Genau, du hast sie angesprochen, die anderen Skandale. Ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, ja, man hat so ein bisschen den Überblick verloren über das, was da alles war. Aber es war ja nicht nur der Cambridge Analytica-Skandal, sondern da ist nochmal ans Tageslicht gekommen, dass 50 Millionen Nutzerkonten betroffen waren von Datenklau. Was ist da eigentlich draus geworden? Hast du das weiter verfolgen können?
Na, das war so einer der Skandale, die es dort gab. Da ging es damals um die sogenannten Tokens. Das war eine Möglichkeit, mit der man sein eigenes Facebook-Profil angucken konnte, so wie das der normale Nutzer sieht. Und dort wurde dann ein sogenannter Token generiert. Und findige Hacker haben eben diese Sicherheitslücke ausgenutzt und gleich 50 Millionen Mal Nutzerdaten dadurch abgegriffen. Was mit diesen Daten genau passiert ist, hat uns Facebook nicht gesagt, weil Facebook es selber nicht wusste. Wohin diese Daten gegangen sind, wissen wir auch nicht. Das bleibt vielleicht nach wie vor noch ein ungelöstes Rätsel, aber es ist natürlich schon beängstigend, dass so etwas möglich ist. Und dieses Feature innerhalb von Facebook, sein eigenes Profil anzugucken, so als wäre man ein anderer Nutzer, die gibt es seit diesem Skandal Ende September 2018 natürlich nicht mehr.
Facebook, du hast es gesagt, hat ja auch immer wieder mit dem Thema Fake News zu tun. Das ist ja schon immer auch wieder Thema, wenn irgendwelche Falschnachrichten weitergegeben werden. Es ist die Rede von sogenannten Filterbubbles, also das heißt ja letztlich Informationsblasen, dass mir immer wieder nur das vorgezeigt wird in meinem Newsfeed, was mich bestärkt in meiner eigenen Meinung. Hat sich da was geändert oder ist Facebook da in irgendeiner Art und Weise noch etwas schuldig geblieben? Also müsste sich da noch mehr tun in Sachen Fake News?
Lässt sich natürlich, Tobias, von außen jetzt schwer beurteilen, wie effektiv diese Änderungen, die Facebook dort vorgenommen hat, in Wirklichkeit sind. Aber man kann sagen, das Unternehmen hat natürlich in den vergangenen Monaten tausende neue Mitarbeiter eingestellt. Hier dürfte sich schon etwas verbessert haben, weil wenn tausende Leute diese Plattform stärker beobachten, monitoren, bestimmte Accounts verfolgen, die eben auffällig sind, dann kann man dort schneller einschreiten. Man muss aber auch sagen, dass Facebook Anfang Januar 2018 seinen Algorithmus verändert hat. Nutzer bekommen seither verstärkt Beiträge von Freunden und Familie angezeigt, statt von Unternehmen wie zum Beispiel Medienunternehmen oder politischen Gruppierungen. Und damit hat sich Facebook zwar unter den Medienunternehmen keine Freunde gemacht, weil deren Videos und deren Artikel nicht mehr so häufig abgerufen werden, aber das war ein Teil dieser Anti-Fake-News-Strategie, um eben diese Fake-News auf dieser Plattform besser einzudämmen. Und das scheint ein Stück weit funktioniert zu haben.
Kann man da auch einen Ausblick geben auf 2019, ob es da noch weitere Strategien gibt in Sachen Fake News? Ist da noch was geplant?
Ist im Moment schwer zu sagen, muss man beobachten und vor allem müssen wir beobachten, ob Facebook es tatsächlich jetzt mit diesen ganzen Bekundungen ernst meint und tatsächlich nachhaltig etwas unternimmt, um Fake News oder auch Hate Speech einzudämmen. Das scheint in den vergangenen Monaten besser geworden zu sein, aber traurig ist eben, dass es erst den politischen Druck aus Washington und der EU bedurfte, um diese Änderungen herbeizuführen, denn Facebook und die anderen Tech-Unternehmen hier im Silicon Valley, die haben natürlich Bammel bekommen, weil sie fürchten müssen, dass vor allem im nächsten Jahr mit einem neuen US-Kongress es Gesetze geben könnte, die eben diese Tech-Unternehmen stärker regulieren oder manche sprechen sogar davon, sie eventuell zu zerschlagen, weil sie zu mächtig geworden sind.
Wie realistisch schätzt du das ein, dass tatsächlich so Giganten wie Facebook oder auch Google oder auch Amazon, wie realistisch ist das, dass die tatsächlich zerschlagen werden können?
Kann ich mir im Augenblick ehrlich gesagt schwer vorstellen, denn die USA sind ein sehr kapitalistisches Land, hier bestimmt die freie Marktwirtschaft vor allem, was gemacht wird. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es schwieriger für die Tech-Unternehmen wird, dass sie sich mehr absichern müssen, wenn sie User-Daten erheben wollen, dass sie gegenüber dem User viel mehr Verantwortung zeigen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dort etwas tut. Diese Größe, die Unternehmen wie vor allem Amazon oder Google erreicht haben, dass man die durch eine Zerschlagung eventuell verändern will, halte ich für eher schwierig und wenig darstellbar und nicht machbar zurzeit.
Wir haben über Datenskandale gesprochen, wir haben über Fake News gesprochen. Es ist schon mal durchgeklungen, du hast auch schon mal was zu dem Thema Hate Speech gesagt. Wie stellt sich Facebook da auf? Du hast gesagt, es wurden einige tausend neue Mitarbeiter eingestellt, die auch dagegen vorgehen sollen. Bei sozialen Netzwerken denke ich immer, sie verstärken sich selbst. Also gerade die Beiträge, mit denen viel interagiert wird, die kommen weiter nach oben im Newsfeed, die werden mehr Menschen zur Verfügung gestellt. Ich habe immer das Gefühl, da verstärken sich die sozialen Netzwerke selbst. Und natürlich wird auf Hate Speech viel mehr reagiert. Ja, man ruft ja auch immer regelmäßig zu Gegenrede auf. Ist das irgendwas, was man in den Griff kriegen kann? Gibt es da irgendetwas, was in der Pipeline ist?
Ich glaube, das ist ein super schwieriges Thema, weil du hast nicht nur diese Echo Chamber, diese Echokammer angesprochen, sondern ein anderes Problem ist ja, des einen Feind ist des anderen Freiheitskämpfer. Also so eine Hate Speech kann natürlich in bestimmten Ländern dieser Welt für uns vielleicht als Hate Speech rüberkommen, aber für andere Bevölkerungsteile in einem bestimmten Land ist es vielleicht auch ein Aufruf zum Protest, zum friedlichen Protest, zum Aufruf, sich gegen ein Regime zu wenden. Und das kann dann auch als Hate Speech tituliert werden. Und die große Schwierigkeit und ein nahezu nicht zu lösendes Problem ist einfach, wer entscheidet eigentlich, was ist jetzt eine Hate Speech, was ist Fake News, was sollte auf so einer Plattform erlaubt werden, was sollte nicht erlaubt werden. Und wenn wir uns dann aber anschauen, was in China oder Russland passiert, wo Regime an der Macht sind, die die Meinung anderer unterdrücken, dann muss man sich eben die Frage stellen, ist so ein Unternehmen wie Facebook überhaupt dazu in der Lage, unvoreingenommen solche Entscheidungen zu treffen? Oder sagt Facebook, na, dann beuge ich mich eben dem Landesrecht. Sprich, wenn die russische Regierung oder die chinesische Regierung sagt, über dieses Thema darf nicht gesprochen werden, dann zensiert das Facebook, obgleich es in unseren Augen eher vielleicht ein Aufruf dazu ist, kritischer mit einem Regime ins Gericht zu gehen und andere Meinungen dann zu unterdrücken. Also das ist diese große zentrale Frage, auf die weder Google noch Facebook bislang eine Antwort geliefert haben und wo es auch in der Diskussion im Augenblick überhaupt keine vernünftigen Vorschläge gibt, wo man mal weiterdenken kann, wenn es um solcherlei Fragen geht.
HR Info, Netzwelt.
Heute spreche ich mit Marco Schuler, Korrespondent im Silicon Valley, über das soziale Netzwerk Facebook und wie es diesem Netzwerk im Jahr 2018 ergangen ist. Und wir werfen natürlich auch einen Blick voraus. Markus, was kannst du darüber sagen, was Facebook für das Jahr 2019 plant? Wurde da schon was angekündigt oder hält sich das Unternehmen da traditionellerweise eher zurück?
Na, eine Sache, die in der Pipeline bei Facebook steckt, ist, dass man einen Flirt- und Dating-Dienst zusätzlich zu Facebook anbieten will. Dort will man vor allem den bekannten Dating-Angeboten Konkurrenz machen und denen nicht das Geschäft alleine überlassen. Das ist das eine. Das ist ein kleinerer Dienst, das dürfte jetzt keine so mega mördergroße Rolle spielen. Was aber interessant werden dürfte, sind vor allem zwei Dienste, die ja ebenfalls zu Facebook gehören. Das ist Instagram und das ist WhatsApp. Und dort wird es spannend werden, wie Facebook es schaffen könnte, diese Dienste zu monetarisieren, also Geld draus zu machen. Zum Teil gibt es ja bei Instagram und bei WhatsApp, glaube ich, auch schon Werbung. Aber was ein sehr beliebtes Feature eben ist, auch bei Facebook mittlerweile, sind diese Stories, die also nach 24 Stunden wieder verschwinden und dann dort Werbung einzublenden und Werbung zu verkaufen. Das wird eben die große Schwierigkeit sein, denn immer mehr Menschen, gerade Jugendliche, interessieren sich immer stärker für Instagram und nutzen eigentlich diese, ich sag jetzt mal, Mutterplattform Facebook weniger und gehen mehr zum Beispiel zu Diensten wie Instagram rüber. Und hier muss Facebook noch deutlicher ein Beispiel liefern, wie es dort Geld verdienen kann.
Viele haben ja gesagt, die Summen, die Facebook damals bezahlt hat für Instagram und WhatsApp, das waren horrende Summen, die in die Milliarden gehen, dass das totaler Irrsinn war. Was will man mit so einem, ja, ich sag jetzt mal, Bilderdienst Instagram, wo man Fotos und Videos posten kann, was will man mit WhatsApp? Aber diese Rechnung ist für Facebook durchaus aufgegangen.
Nicht nur durchaus, der Mark Zuckerberg, das muss man wirklich da muss man ihm wirklich ein großes Lob zollen. Der hatte genau den richtigen Riecher. Instagram war ja seine Idee, die Instagram aufzukaufen. Das hat er alles alleine forciert, mit den beiden Gründern von Instagram Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, ich will euren Dienst bei Facebook haben. Und das war genau zu einer richtigen Zeit, nämlich als Snapchat. Die sind in Los Angeles angesiedelt, haben bei jungen Leuten einen wahnsinnigen Erfolg in der Anfangszeit gehabt. Als Snapchat aufkam, hat Zuckerberg das genau richtig erkannt und gesagt, wir brauchen einen ähnlichen Dienst, hat dann zum Teil ja auch Feature jetzt in den vergangenen Monaten kopiert, die es bei Snapchat gibt, eingebaut, wie dieses Story-Feature, wo die Geschichten eben nach 24 Stunden automatisch wieder gelöscht werden. Und das war goldrichtig. Und auch mit WhatsApp hat er genau auf das richtige Pferd gesetzt, denn der Facebook Messenger-Dienst ist längst nicht so erfolgreich wie WhatsApp. Also er hat dort genau den richtigen Riecher bewiesen und sein Unternehmen sehr, sehr breit aufgestellt, um nicht nur von Facebook alleine auf Facebook angewiesen zu sein, sondern er hat mit WhatsApp und Instagram, vor allem mit Instagram, zwei sehr wertvolle Säulen im Programm, die sich jetzt vielleicht noch etwas kannibalisieren, also diese Video-Tages-24-Stunden-Story-Geschichte, wo man eben kurze Videos oder Bilder online stellen kann, die eben wieder verschwinden. Das kannibalisiert im Moment Facebook, den Anzeigenverkauf bei Facebook. Und dort muss Facebook beweisen, dass es dort eben auch Werbung über dieses neue Feature verkaufen kann. Denn immer mehr Leuten gefällt dieses Video oder dieses Feature, wo eben die Geschichten wieder verschwinden. Und dort muss Facebook jetzt was liefern. Aber wie gesagt, einen tollen Riecher, da kann man Facebook wirklich gratulieren, weil die sehr, sehr langfristig da vorausgedacht haben.
Du hast angesprochen, Mark Zuckerberg hat die Gründer von Instagram zum Beispiel direkt angesprochen. Und soweit ich mich erinnere, sind die aber gar nicht mehr an Bord, sowohl bei Instagram als auch bei WhatsApp. Die haben irgendwann gesagt, wir kehren unseren gegründeten Unternehmen den Rücken. Gibt es da irgendwelche Hintergründe, warum das passiert ist? Gab es da möglicherweise auch Scherereien mit Mark Zuckerberg?
Die gab es, weil sowohl bei WhatsApp als auch bei Instagram wollte man weiter eher autonom verfahren und auch nicht so viele Nutzerdaten an Facebook abgeben. Aber genau das ist wohl passiert, dass Facebook mehr Daten von diesen Diensten haben wollte. Auch etwas lascher mit der Privatsphäre bei Instagram und WhatsApp umgehen wollte. Und das hat den jeweiligen Gründern nicht gepasst. Und die sind dann früher als geplant gegangen, haben dafür zum Teil auf Millionenbeträge verzichtet, die ihnen zugestanden wären, wenn sie bis zum Ende der Vertragslaufzeit geblieben wären. Aber die haben so viele Millionen Dollar verdient, dass sie gesagt haben, nee, das ist es uns nicht wert und wir möchten da eigentlich nichts mehr mit zu tun haben. Und die sind ja enttäuscht eigentlich gegangen.
Und der Nutzer hat nichts davon mitbekommen, beziehungsweise bleibt diesen Diensten doch dann tatsächlich treu, beziehungsweise sie haben einen großen Zulauf weiterhin, auch wenn möglicherweise in Zukunft auch mehr Werbung zu sehen sein wird. Glaubst du in irgendeiner Art und Weise, dass das ja diesem Zulauf irgendwie eher schlecht tun kann oder vielleicht nicht so gut ist für diese Dienste, die mehr auf Werbung noch setzen?
Kann ich mir im Moment schlecht vorstellen, weil vor allem beide Dienste im Moment noch wenig mit Facebook in Verbindung gebracht werden. Viele Menschen wissen gar nicht, dass Instagram oder WhatsApp eigentlich zu Facebook gehören. Das ist aus Sicht des Unternehmens wohl auch ganz gut so. Und vor allem so ein Dienst wie Instagram, der hilft natürlich auch unsere Instant Gratification, sagt man, glaube ich, auf Englisch, zu befriedigen. Nämlich, wenn du dort ein Foto veröffentlichst und mit deinen Freunden dort verbunden bist, dann willst du natürlich auch immer gucken, wer hat das geliked, wer hat das gemocht. Und dadurch kommen die Leute sehr, sehr häufig und sehr gerne natürlich zu Instagram zurück und laden neue Bilder hoch. Also man interagiert relativ viel mit diesem Dienst, häufig mehr, als man das vielleicht mit Facebook sogar tut, weil es einen interessiert, wer hat jetzt mein Foto geliked und wer hat da wieder was veröffentlicht und wer hat einen Kommentar dazu abgegeben. Also das klappt gerade mit Instagram sehr, sehr gut und ich sag mal in Anführungszeichen, Instagram hat da ein sehr hohes Suchtpotenzial, noch größer als Facebook vermutlich.
Ich möchte noch einen Bogen schlagen, weil du es angesprochen hast, Snapchat. Ich habe das Gefühl, Snapchat ist total out und denen wurde von Facebook über Instagram tatsächlich ein bisschen das Wasser abgegraben.
Absolut. Ja, sehe ich genauso. Facebook hat Feature kopiert, die ganz hervorragend nachgebaut, eingebaut, besser gemacht. Snapchat hat was falsch gemacht. Sie haben ihren Dienst zu langsam konsolidiert, ihren Dienst ausgebaut, populärer gemacht. Sie waren zu stark auf eine sehr junge Zielgruppe fixiert und statt Snapchat etwas einfacher, etwas populärer zu machen für Altersgruppen jenseits der 30 Jahre zu öffnen, das haben sie verpennt und da müssen sie jetzt bluten, weil Facebook genau in diese Richtung geht. Das ist für junge Menschen interessant, denen Facebook gar nicht so gut gefällt und bietet aber auch Leuten, die vielleicht jenseits der 30 sind, auch eine interessante neue Plattform und vor allem Leuten, die vielleicht nicht ganz so viel von sich preisgeben wollen wie in einem sozialen Netzwerk wie Facebook. Also Snapchat hat dort den Anschluss verloren und man muss gucken, ob die wirklich diesen Turnaround, diese Wende schaffen, um nochmal stärker populärer zu werden, indem sie ihre App einfach deutlich vereinfachen.
Also 2019 möglicherweise ein Schicksalsjahr für Snapchat.
Absolut.
Das sagt mein Kollege Marco Schuler, Korrespondent in den USA im Silicon Valley. Das war ein Rückblick, wie es Facebook im Jahr 2018 ergangen ist und ein Ausblick, wie es 2019 weitergehen könnte. In der nächsten Netzwelt-Sendung in einer Woche schauen Markus und ich auch noch auf die anderen großen Tech-Giganten wie Google, Amazon und Apple. Das war HR Info Netzwelt. Sie können die Sendung im Internet nachhören oder auch als Podcast herunterladen unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.